Auch ich möchte dem lieben Gott Dank sagen für diesen wunderschönen Sabbattag, den er uns schenkt. Für den Sonnenschein, für den Frieden, für die Freude, die wir miteinander heute in der Gemeinde erleben dürfen. Heute ist ein besonderer Sabbat für unsere Gemeinde und wir haben heute Abendmahl. Abendmahl ist dann immer ein besonderes Ereignis. Ich weiß nicht, was ihr fühlt, aber für mich war schon von Kindeszeit auf Abendmahl immer ein besonderer Sabbat. Ich erinnere mich, wo ich noch Kind war, war ich nicht getauft und habe dabei nicht mitgemacht beim Abendmahl. Ich saß neben meinen Eltern in der Gemeinde und da hieß es immer, wer da mitmacht, soll aufstehen, damit der Prediger, der Brot und den Kelch austeilt, weiß, wer mitmacht, wer nicht. Und wir Kinder sind immer sitzen geblieben. Aber ich habe immer mal geschaut, was er macht. Und so habe ich eine besondere Atmosphäre gespürt, schon in dieser Zeit, dass das ein besonderer Sabbat war. So eine Stille, so eine heilige Atmosphäre. Manchmal in dem normalen Gottesdienst ist es ein bisschen laut oder da passiert etwas, Kinder, es ist alles ist möglich, alles ist normal, wir sind Menschen. Aber da habe ich in Erinnerung beim Abendmahl, vor allem da, wo das Brot und der Kelch ausgeteilt wurde, das war so eine heilige Atmosphäre. Ich sag's immer in meinen Predigten beim Abendmahl, bitte Abendmahlsgottesdienst nicht auslassen, wenn irgendwie möglich ist. Natürlich, dass du an einem Sabbat verhindert bist zu kommen und musst irgendwas anderes oder Krankheit oder was auch immer besuche, aber wenn es möglich ist, beim Abendmahl da zu sein. Das ist eine Möglichkeit, wo wir uns daran erinnern, was Jesus für uns getan hat. Wie Jesus, warum er überhaupt gekommen ist, warum ist Gott Mensch geworden, warum ist er zu uns gekommen, warum lebte er mit uns eine Zeit lang, warum hat er sich so erniedrigt, um uns Menschen zu retten, uns zu helfen, was hat er denn davon? Wenn wir so tief darüber nachdenken, da können wir einfach nicht so ohne Gefühle bleiben, ohne Emotionen, ohne zu sagen, ach, mir ist es egal. Das zu sagen, das ist nicht in Ordnung. Aber wenn wir sagen, lieber Gott, ich danke dir, dass du das für uns getan hast, dann hat das auch uns ergriffen, dieses Ereignis, und tut auch verschiedene Veränderungen bei uns. Ich möchte heute in dieser Predigt vor dem Abendmahl über Bekehrung nachdenken mit euch zusammen. Wir Menschen sprechen über die Bekehrung. Das ist eine Veränderung im Leben eines Menschen, die durch den Heiligen Geist kommt, durch die Verbindung mit Gott. Und wenn die Verbindung mit Gott einfach so ohne Früchte bleibt, dann ist es ein Zeichen, dass man schnell zu Jesus kommen soll und um diese Veränderung auch bitten. Ich möchte euch einen Mann vorstellen, der seine Bekehrung unter dem Kreuz Jesu erlebt hat. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit mir auch lesen im Lukas-Evangelium. Wir lesen zwei Texte, das gleiche Ereignis, gleiche Begebenheit. Einmal die Beschreibung von Lukas und einmal zusätzlich von Markus. Aber zunächst mal im Lukas-Evangelium Kapitel 23. Lukas 23 lesen wir gemeinsam ab dem Vers 44. Lukas Kapitel 23 ab dem Vers 44. Und es war schon um die sechste Stunde, und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei. Und Jesus rief laut, Vater, Ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach: Fürwahr, dieser ist ein frommer Mensch gewesen. Lesen wir noch den Text in Markus, Kapitel 15, Vers 39. Markus, Kapitel 15, Vers 39. Der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber, und sah, dass er so verschied, sprach: Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Ein interessanter Bericht, nicht wahr? Ich weiß nicht, ob du auch schon mal erlebt hast, dass dich ein Ereignis oder etwas, was du gehört hast, was du erlebt hast, dich so mitgenommen hat, dass du auf einmal deine Meinung verändert hast, dass du auf einmal anders gedacht hast, hast angefangen anders zu denken. Das hat auch die Gefühle beeinflusst. Bis jetzt warst du sicher, dass es so ist, und dann auf einmal erlebt der Mensch etwas und verändert seine Meinung auf einmal, total. Im Fachbereich nennt man das Paradigmenwechsel. Ich weiß nicht, wir haben auch Fachleute unter uns. Paradigmenwechsel, wenn man in einem Moment wegen einem Ereignis oder einer Erkenntnis total die Meinung verändert. Als ich über Paradigmenwechsel gelesen habe, und da steht auch in dieser Beschreibung eine interessante Geschichte als Beispiel, da erzähle euch kurz: Ein Mann kommt in eine U-Bahn rein mit zwei kleinen Jungs und er setzt sich auf seinen Platz und ist auf einmal in einer Sekunde versunken in eine andere Welt. Er ist überhaupt nicht da und er nimmt nicht wahr, was um ihn herum passiert. Und die Kinder, wie auch die Jungs mal so lebhaft sein können, sie rennen hin und her durch den ganzen Zugabteil und auf die Sitze rauf und runter und stören auch die anderen Fahrgäste. Und die Menschen, die können das nicht mehr aushalten, aber wundert sich, dass der Vater nichts sagt. Der Vater sitzt ruhig da, als ob es nichts da wäre. Und die Kinder machen weiter und so. Und die Fahrgäste, die versuchen auch ein bisschen was zu sagen, aber die Kinder machen, was sie wollen. Dann steht eine ältere Dame auf und kommt zum Vater. Und dann sagt sie: Hören Sie nicht mal, was Ihre Kinder hier machen? Sind Sie denn blind oder taub? Was ist mit Ihnen los? Die Kinder belästigen hier, machen alles kaputt und sie sitzen nur so. Und nur einmal habe ich auch mal erlebt, wie vor allem ältere Damen so richtig eins loslassen können gegen jemanden. Und der Vater, wie als ob er aus einer anderen Welt gekommen ist, und auf einmal war er da und sagte: Oh, entschuldigen Sie bitte, ich war gedanklich bei meiner Frau. Sie liegt am Sterben und wer weiß, ob sie noch lebt in dieser Zeit, wo wir hier sitzen. Wir gehen nach Hause, um alles vorzubereiten. Und die Kinder, ich denke an die Kinder, meine Jungs werden ohne Mutter bleiben. Und ich kann sie nicht weiter so wie die Mutter pflegen und ihnen helfen. Und so Tränen aus den Augen von diesem Mann, weil seine Frau ist wahrscheinlich schon gestorben in dieser Zeit. Und dann merkt man eine Stille im Zugabteil. Jeder denkt anders. Ach, die armen Kinder. Und auch die Frau, die so aufdringlich war und so laut war, auf einmal hat sie gesagt: Es tut mir aber leid. Und so. Und die Jungs, die hat sie mit anderen Augen, diese Jungs, angeschaut. Sie hat gesagt: kommt ja zu mir, ja, was für euch. Und dann aus der Tasche rausgenommen und ihnen gegeben und so weiter. Und da steht, das steht als ein, wahrscheinlich erfundene Geschichte, als ein Beispiel, was es bedeutet, Paradigmenwechsel. In einem Moment hörst du einen Satz oder erlebst du etwas und veränderst deine Meinung total. Und dann steht auch in diesen Fachbüchern, dass diese Paradigmenwechsel sehr bekannt sind in der Wissenschaft, in der Medizin, auch in der Wirtschaft. Die Menschen, die der Meinung sind, es ist so, und auf einmal erleben sie etwas oder kommen sie zu welchen anderen Erkenntnissen in ihrer Forschung und dann sagen sie, es ist doch nicht so, sondern total was anderes. In der Bibel finden wir auch Paradigmenwechsel. Nur die Bibel hat einen besonderen Begriff dafür und das heißt Umkehr oder Bekehrung. Derjenige, der bis jetzt anders gedacht hat, der sicher war, dass es Lüge ist, dass das, was die Leute machen, das ist ein Betrug. Und wir erleben das auch, wenn du mal kommst und predigst und so, Leute reagieren anders. So sehe ich auch mit dieser Reaktion von diesem römischen Hauptmann. Ich möchte gerne mal, dass wir uns Gedanken über die Bekehrung von diesem römischen Hauptmann machen. Er hat seine Bekehrung unter dem Kreuz Jesu erlebt. Wenn wir da über ihn lesen, er war kein Jude. Und der jüdische Glaube war ihm wahrscheinlich bekannt. Er war da angestellt in diesem Land, aber gar kein Interesse. Er war ein Heide und er hat seine Glauben und seine Götter. Und der jüdische Glaube hat ihn gar nicht interessiert. Er war auch nicht mal ein Jünger Jesu. Das, was Jesus gesprochen hat und dass die Juden etwas gegen ihn haben, das interessiert ihn gar nicht. Vielleicht hat er mal gehört, dass Pilatus gesagt hat, ich finde keinen Fehler oder keine Schuld an diesem Mann. Der ist unschuldig. Aber was hat der römische Hauptmann damit zu tun? Er ist ein Angestellter, er ist ein Polizist, er hat eine Gruppe der Soldaten bei sich, so mal eine, wahrscheinlich eine exekutive Aufgabe. Er muss durchsetzen, was das der Gesetzgeber gesagt hat, und das war seine Aufgabe. Aber dass etwas passiert jetzt, in diesem Moment, konnte er auch selber nicht denken. Sehr oft erleben wir, dass die Menschen ihre Entscheidungen für Jesus treffen, da wo man gar nicht daran denkt. Jesus hat das verglichen mit dem Wind. Ihr kennt das in Johannes Kapitel 3. Der Wind weht, wo er will. Und du siehst ihn nicht. Du hörst nur sein Sausen, aber du kannst nichts anderes machen. So ist der Geist Gottes, der an den Herzen der Menschen wirkt. Im Moment, wo du nicht denkst, wo du überhaupt nicht vorbereitet bist, kann sein, dass der Geist Gottes dich anspricht. Die Menschen spricht er an und dann sehen wir und erleben wir, dass die Menschen zu ihren Entscheidungen für Jesus kommen. Dieser Hauptmann hat in einer kürzesten Zeit seine Meinung über das Ganze geändert. Und sogar lesen wir im Markus-Evangelium, da im ersten Text in Lukas sagt er, das ist wahrscheinlich offensichtlich ein frommer Mann. Aber Markus sagt noch dazu, der Sohn Gottes. Das ist schon eine Anerkennung, was dieser Mensch in diesem Moment erlebt hat. Leider haben wir keinen Bericht in der Bibel, was nachher mit diesem Hauptmann passiert ist. Es kann sein, dass er nach Pfingsten in dieser Zeit, wo Tausende zum Glauben gekommen sind, auch dazu gekommen ist. Oder einige denken, könnte sein, dass er Cornelius ist, in Apostelgeschichte Kapitel 10 erwähnt. Auf jeden Fall bin ich mir sicher, dass dieser Mann nicht einfach so ohne endgültige Entscheidung für Jesus geblieben ist. Die Frage, die ich mir gestellt habe, oder einige Fragen, aufgrund von dieser Begebenheit, was hat diesen Menschen dazu gebracht, seine Entscheidung für Jesus zu treffen und ihn als den Sohn Gottes anzuerkennen? Wir haben in der ersten Linie gelesen, im Bericht der Bibel, als der Hauptmann sah, was da geschah. Offensichtlich hat er etwas gesehen. Was hat er gesehen, was seine Emotionen total verändert hat? Er wurde mitgenommen. Er hat gesehen, wie die Menschen, wie die Juden oder die Peiniger Jesu, wenn man so sagen kann, die ihm Schmerz zugetragen haben, wie sie ihn auch geschlagen haben, wie sie mit ihm umgegangen sind. Und er war ganz ruhig. Der Mensch, der sich gar nicht dagegen wehrt. Der Hauptmann kommt sicher zu einem Gedanken, der ist unschuldig, weil er sich so benimmt. Es muss ein anderer Grund da sein, warum dieser Mann sterben muss. Und natürlich, wir lesen in der Bibel, vor allem auch in Jesaja, Kapitel 53, er litt willig. Er hat alles ertragen für uns. Er war nicht schuld, er musste nicht sterben. Aber weil er dich und mich erretten wollte, so hat er das alles über sich ergehen lassen. Das hat der Hauptmann gesehen und hat wahrgenommen. Und das hat seine Emotionen verändert. So steht im Text. Das Schauen auf Jesus kann auch unsere Gedanken verändern, unsere Emotionen auch auffrischen, Emotionen hervorrufen. Wir wollen sicher nicht gläubige Menschen sein, nur nach den Gefühlen oder Emotionen. Aber wir wollen auch nicht Gläubige sein ohne Emotionen. Wenn jemand ohne Emotionen gläubig geworden ist und gläubig ist, der kann sehr schnell zum Fundamentalismus reinrutschen, denn da gibt's keine Gefühle. Da ist nur ein starkes Gesetz und da ist nur eine starke Hand, die das alles in der Hand hält. Und so ein Glauben, so ein Leben mit Gott kann sich die Bibel gar nicht vorstellen. Wir brauchen unsere Gefühle, wir brauchen unsere Emotionen. Und gerade aus diesem Grund haben wir auch einen Rat von Ellen White, die uns sagt, dass es für unseren Glauben sehr wichtig wäre, über die letzten Stunden und Tagen des Lebens Jesu auf dieser Erde sehr oft nachzudenken. Wenn du darüber nachdenkst und immer die Bilder oder die Vorstellungen vor dir hast, aufgrund der Beschreibung aus der Bibel, was er alles für uns erduldet hat. Du kannst nicht ohne Emotionen bleiben. Du bist kein Stein, sondern dein Herz ist ein weiches Herz, das du von Jesus bekommen hast. Und wenn du jeden Tag Zeit dir nimmst, oder sehr oft, wenn es nicht jeden Tag geht, über Jesu letzten Stunden nachzudenken, dann wird auch dein Herz verändert und deine Emotionen. Da werden wir nicht nur gesetzliche Christen sein, wie wir auch in der Lektion heute gesprochen haben, die nur wissen, was getan werden soll, fertig, Punkt. Sondern wir haben das Gesetz Gottes in unseren Herzen, das unsere Emotionen auch hervorrufen. Und aus diesem Grund heraus halten wir die Gebote Gottes. Also der römische Hauptmann, er sah, und das, was er gesehen hat, das, was er beobachtet hat, hat sein Leben und sein Denken verändert. Nicht nur, dass er etwas sah, er hat auch etwas gehört. Und die Frage, die ich mich gestellt habe, was hat er gehört? Wenn wir darüber nachdenken, dass das nicht das erste Mal ist, dass dieser Mensch das erlebt hat, dass jemand gekreuzigt wird, Er hat gehört, wie die anderen, der gekreuzigt werden, sie fluchen und sie schreien und sie sprechen Ironie aus und Drohung und Rache und so weiter. Das hat er auch gehört. Und das war auch normal zu erwarten, dass auch dieser, der auch gekreuzigt wird, so ähnlich macht. Aber er hat das nicht gemacht. Anstatt dass er von Jesus das gehört hätte, er hört, wie die anderen ihn spotteten. Sie schmähten, sie fluchten, sie lachten an ihn aus, sie schlugen ihn, sie spuckten ihn. Und er, was macht er? Jesus hängt am Kreuz und als alles vorbei war, bevor er gestorben ist, Jesus betet und sagt, Vater, bitte vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Wenn sie wüssten, was sie tun, würden sie es wahrscheinlich nicht tun. Aber das sind arme Leute, die durch den Geist des Satans, durch diese bösen Geister, Dämonen so erfüllt sind, dass sie gar nicht wissen, was sie tun. Vater, vergib ihnen. Und als der römische Hauptmann das gehört hat und alles erlebt hat, er konnte nicht ruhig bleiben. Jesus sagt auch uns, liebet eure Feinde, betet für sie, die euch verfolgen. Und ich habe mich immer gefragt, ist es leicht oder ist es schwer, für die Feinde zu beten? Oder vielleicht eine Frage, habt ihr auch Feinde? Es gibt welche Leute, die über Feinde sprechen. Wenn du Meinungsverschiedenheit mit jemandem hast und du versuchst, deine Meinung durchzusetzen und er versucht, seine Meinung durchzusetzen, auf einmal werdet ihr Feinde, ihr zwei. Aber das ist nicht das, was Jesus meint, wenn er sagt, liebet eure Feinde, betet für sie, die euch verfolgen. Und Jesus zeigt das, was er gelehrt hat, direkt in seinem Beispiel. Und das bleibt nicht unbemerkbar bei diesem römischen Hauptmann. Nach Pfingsten in Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 37 und 38, da heißt es, als Petrus diese berühmte Pfingstpredigt gesprochen hat, da steht ein Wort, das Wort ging's ihnen durchs Herz. Das Wort bewegte ihre Herzen. Wenn das Wort Gottes unsere Herzen nicht bewegt, da könnten wir nichts tun. Da können wir gute Zuhörer sein. Es gibt viele Menschen, die nicht so gegen Jesus sind. Die sind auch auf der Seite Jesu. Aber das Wort, wenn dieses Wort nicht die Herzen bewegt, dass da gleich eine Entscheidung kommt, dass da gleich eine Veränderung im Leben kommt, dann sind wir nur diejenigen, die das gehört haben und vielleicht schon vergessen haben. Morgen, wenn jemand fragen würde, was hat der Prediger gestern gepredigt? Es gibt viele, die sagen, keine Ahnung. Also, es war schön oder es war auch nicht schön. Auf jeden Fall, wenn das Wort Gottes die Herzen nicht bewegt und dich nicht gleich zu einer Entscheidung bewegt, dann ist es die höchste Zeit, zu Jesus zu kommen und zu beten, dass er dein Herz auch verändert. Das Wort ging ihnen durchs Herz, steht in der Apostelgeschichte. Und dann haben sie gefragt, was sollen wir tun? Wir haben das so gemacht, wir haben Fehler gemacht. Wir haben Jesus gekreuzigt. Was sollen wir jetzt tun? Und Petrus, voll mit dem Heiligen Geist, sagt, tut Buße, ändert eure Meinung, erlebt diese Bekehrung, Paradigmenwechsel, lasst alles, was bis dorthin war, schlagt ein neues Leben an und dann könnt ihr euch taufen lassen und da bekommt ihr die Gabe des Heiligen Geistes. Wir erleben eine Bekehrung unter dem Kreuz Jesu. Der Hauptmann sah, was alles geschah. Er hörte die Worte Gottes, die ihn dazu gebracht haben. Und nicht nur das, er nahm auch die Wunder Gottes wahr. Da ist im Text, dass auch die Sonne, Zeichen in der Sonne und Zeichen Da war auch ein Erdbeben. Und als er das alles wahrgenommen hat, da war er sicher, dass das nicht einfach so ein Mensch ist, sondern er sagt, das ist der Sohn Gottes. Die Wunder Gottes wahrzunehmen, kann auch unsere Meinung verändern und unsere Beziehung zu Gott. Wir erleben die Wunder Gottes jeden Tag. Dass es jeden Tag so ist und dass wir leben und dass wir alles haben, was wir brauchen und dass wir unsere Wege haben und dass wir das tun, was wir wollen. Manchmal sind wir in Gefahr, all das als selbstverständlich zu nehmen. Ich habe meine Arbeit, ich habe mein Geld, ich habe meine Wohnung. Also, wo sind die Wunder Gottes? Wir warten auf große Wunder, die passieren sollen. Und dann können wir sagen, Gott ist mit mir. Was ist mit den kleinen Wundern, die wir im Leben täglich erleben? Was bedeutet es, die Wunder Gottes wahrzunehmen? Wenn wir das tun, dann werden wir auch sicher sein, dass wir auf der Seite Gottes stehen. Manchmal fragen wir uns, wo sind die Wunder, die die Gott tut in der heutigen Zeit? Wir lesen in der Bibel, welche Wunder Gott in der biblischen Zeit getan hat. Aber heute anscheinend solche Wunder geschehen nicht oder sind unsere Augen zu. Wir nehmen sie nicht wahr. Möge Gott uns helfen, dass wir Gott wahrnehmen und alles, was er täglich für uns tut. Und die größeren Wunder, wenn sie auch kommen, wir erzählen gegenseitig die Erfahrungen, die wir mit Gott erlebt haben. Das sind auch gewisse Wunder, die Gott für uns tut. Und alle diese Erfahrungen möchten uns helfen, näher zu Jesus zu kommen. Ihr Lieben, wir haben heute Abendmahl. Das Abendmahl kann uns auch zur Bekehrung und zur Umkehr bringen. Das ist auch das Ziel von dem. Nicht nur damals, wo du dein Ja-Wort zu Jesus gesagt hast und hast dich taufen lassen. Das war nicht das einzige Wunder, das du in deinem Leben erlebt hast, sondern jeden Tag aufs Neue. Und das Abendmahl ist eine Zeit, wo wir zu Gott kommen, wo wir auch sagen, Herr Jesus, mein Leben in der letzten Zeit, in den letzten 3 Monaten, war so und so. Es waren nicht große Sünde, die wir getan hätten. Wir sind keine Mörder und keine Diebe. Aber in unserem Leben fallen wir so oft, in unserem Alltag, zu unseren Mitmenschen, zu Gott, in unseren Gedanken. Alles ist so beeinflusst durch diese Welt. Und jeder von uns fällt. Es ist die Zeit, zu Gott zu kommen und zu sagen, wir schauen auf dich, Herr Jesus. Wir hören deine Worte. Wir nehmen deine Wunder wahr. Und wir wollen auch neue Entscheidungen für dich treffen. Das ist mein Wunsch und mein Gebet vor Gott für uns alle. Auch bei diesem Abendmahl. Nicht, dass etwas ist, was im Kalender, in unserem Programm heute dran ist, sondern dass wir auch das so erleben, so wahrnehmen aus der Hand Gottes und dass wir nach diesem Abendmahl einen neuen Abschnitt in unserem Leben anfangen können und zu sagen, jetzt habe ich neues Blatt in meinem Heft. Lieber Gott, hilf du mir, dass ich nur gute Sachen da eintragen kann und hilf mir, mit dir zu leben. Gott möge uns segnen, uns helfen, dass das unsere tägliche Erfahrung mit Jesus sein kann. Amen.